Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Vor 13 Jahren, da hieß der damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, maßgeblich auf sein Betreiben ist es zurückzuführen, dass die Wehrpflicht damals nicht abgeschafft, aber ausgesetzt wurde. Eine Wehrpflichtarmee, die wurde nach Ende des Kalten Kriegs nicht mehr benötigt, so die landläufige Meinung. Das hat sich nach dem russischen Angriffskrieg deutlich gewandelt. Sollte Russlands Präsident Putin auf die Idee kommen, auch Deutschland anzugreifen, so wüsste die Bundesregierung nicht einmal, wen man im Kriegsfall würde einziehen können. Ein unhaltbarer Zustand, so Verteidigungsminister Pistorius. Wie vereinbart, hat sein Haus in den vergangenen Monaten verschiedene Modelle geprüft. Der SPD-Minister stellte das Ergebnis heute vor.
Es geht um die Frage, was ist uns eigentlich wert, in diesem Staat in Sicherheit und Freiheit zu leben? Wer soll diesen Staat beschützen, dieses Land und damit die Menschen, die hier leben? Jeder muss sich die Frage stellen, was sind wir bereit zu tun, wenn wir angegriffen werden, falls wir angegriffen werden.
Boris Pistorius heute. Ergebnis: der sogenannte Auswahlwehrdienst. Wie der aussehen soll und weshalb die Opposition davon wenig hält, darüber habe ich mit dem CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn gesprochen. Außerdem, Ungarns Ministerpräsident Orbán will sich nicht an NATO-Hilfen für die Ukraine beteiligen, will sie aber auch nicht blockieren. Die Europäische Kommission droht mit Strafzöllen gegen chinesische Elektroautos und lange Haftstrafen für die Hauptangeklagten im Mordfall des niederländischen Kriminalreporters Peter de Vries. Der Bundeswehr mangelt es nicht nur an Material, sondern auch an Personal. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht bemüht sich die Armee um gute Leute. Doch die Konkurrenz ist groß. Die Kaserne gehört nicht unbedingt zu den bevorzugten Arbeitsplätzen. Das macht sich in Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine besonders bemerkbar. Verteidigungsminister Pistorius selbst hält Deutschland nicht für kriegsfähig derzeit. Er schlägt deshalb einen Auswahlwehrdienst vor. Wie der aussehen soll und was die Berlin Politik davon hält. Mehr dazu von Markus Pindor.
Es wird vorerst immer noch beim freiwilligen Wehrdienst bleiben, auch wenn Verteidigungsminister Pistorius sich stärkere Pflichtelemente vorstellen kann. Aber das hätte offensichtlich in der Ampelkoalition keine Mehrheit. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht alten Stiles, bei der jährlich hunderttausende junge Männer eingezogen wurden, soll es nicht geben, so Verteidigungsminister Pistorius. Aber die Truppe brauche insgesamt deutlich mehr Personal.
Was brauchen wir? Wir brauchen nach Einschätzung der Bundeswehr und der NATO rund 200.000 Reservisten mehr. Das heißt, wir reden über dann insgesamt rund 460.000 Soldatinnen und Soldaten. Davon, wenn die Zielgröße erreicht worden werden sein wird, 203.000 feststehende Streitkräfte, 60.000 heutige Reservisten und 200.000 zukünftige Reservisten.
Die 200.000 zukünftigen Reservisten sollen ehemalige Wehrdienstleistende sein, die in die Reserve überführt werden. Verpflichtend soll die Erfassung der jungen Leute eines Jahrganges werden. Konkret bedeutet das, dass Frauen und Männer zum 18. Geburtstag angeschrieben werden. Männer werden aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen und sind verpflichtet, ihn zu beantworten und zurückzusenden. Bei Frauen ist die Rücksendung freiwillig. Auf der Grundlage des Fragebogens trifft die Bundeswehr die Entscheidung, wer zur Musterung eingeladen wird. Aus den Gemusterten werden dann wiederum die geeignetsten und motiviertesten ausgewählt. Niemand soll gezwungen werden, Wehrdienst zu leisten. Die Militärplaner des Ministeriums gehen davon aus, dass bei 400.000 jungen Menschen eines Jahrgangs circa ein Viertel Interesse bekunden könnte. Davon wiederum sollen 40.000 zur Musterung bestellt werden, auch dies verpflichtend. Hinter diesen Zahlen sehen viele Experten ein großes Fragezeichen, da es bisher mit Freiwilligkeit nicht gelungen ist, mehr Personal zu gewinnen. Das müsse sich ändern, so Pistorius.
Wir müssen diesen Aufwuchs hinbekommen. Einerseits und gleichzeitig, und das ist der entscheidende, limitierende Faktor, sind die Kapazitäten in den Streitkräften. Das war einer der Knackpunkte der letzten Wochen, an denen wir gearbeitet haben. Wie viel können wir eigentlich ausbilden, in welcher Zeit? Wir haben heute 10.000 freiwillig Wehrdienstleistende. Wir gehen davon aus, dass wir dann vom ersten Jahr an dieses neuen Wehrdienstmodells 5.000 zusätzliche Wehrdienstleistende zu den 10.000 werden ausbilden können.
Künftig sollen es mehr werden, wenn die Ausbildungskapazitäten vorhanden sind. Ob dieses Tempo reicht, um die Bundeswehr innerhalb der nächsten 5 Jahre auf die avisierte Sollstärke zu bringen, bezweifeln viele Experten. So auch der Unionsfraktionsvize Wadefuhl. Man könne bei der Wehrpflicht nicht alle 2 Jahre nachjustieren, sagte er in Richtung Pistorius.
Wir brauchen jetzt einen großen Wurf. Mit Stückwerk kommen wir nicht weiter. Und da brauchen wir natürlich jetzt Klarheit. Er ist für einen verpflichtenden Dienst. CDU, CSU tragen das. Frau Esken, die SPD-Parteivorsitzende, hat heute noch mal gesagt, nein, nur freiwillig. Also Herr Pistorius, der ja ein hohes Ansehen in der deutschen Bevölkerung hat, muss jetzt zeigen, ob er sich durchsetzen kann.
Doch Pistorius hat sich darauf festgelegt, nur die Schritte zu gehen, die in den verbleibenden 1,5 Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl gangbar sind in der Ampelkoalition. Und weder SPD noch Grüne noch die FDP wollen einen Wehrdienst mit mehr Pflichtelementen. Eine allgemeine Dienstpflicht, wie die CDU sie möchte, wird es in dieser Legislaturperiode nicht geben.
Der Bericht war das von Markus Pindur. Florian Hahn von der CSU, er ist verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Mit ihm konnte ich am Abend sprechen. Meine erste Frage an ihn: 2011 war die Wehrpflicht ja ausgesetzt worden unter Schwarz-Gelb auf Betreiben von Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU. War das damals rückblickend betrachtet ein schwerer Fehler?
Naja, man muss sehen, wie die Lage damals war. Wir hatten 2010 etwa nur noch 14% eines Jahrgangs, der überhaupt eingezogen wurde. Von Wehrgerechtigkeit konnte man nicht mehr sprechen. Und der Nächste, der vor dem Bundesverfassungsgericht damals geklagt hätte, hätte vermutlich Recht bekommen. Insofern war einfach tatsächlich die Bedrohungslage eine völlig andere als heute. Und man gesehen hat, wo Wehrpflichtige eingesetzt wurden, nämlich tatsächlich nur noch zur Bewachung und bei der Ordonnanz, dann war das nicht mehr nötig, um Bündnis- und Landesverteidigung tatsächlich abzusichern.
Die Bedrohungslage war eine andere, sagen Sie, aber war es nicht völlig naiv, davon auszugehen, dass ab jetzt nach dem Ende des Kalten Krieges sozusagen auf Dauer der Frieden ausbrechen würde?
Wie gesagt, wir hätten vermutlich die Wehrpflicht auch rechtlich nicht halten können, aber wir hätten spätestens 2014 aufwachen müssen und mehr in unsere Bundeswehr und unsere Verteidigungsfähigkeit investieren müssen. Und wir sehen eben jetzt nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass es tatsächlich wieder eine Bedrohung aus Moskau gibt, die auch uns betrifft. Denn Putin geht es am Ende darum, seine Einflusssphäre wieder auszubauen. Und das ist ein Ziel, das er auch laut und öffentlich postuliert.
Das hat auch die Bundesregierung erkannt und auch der Verteidigungsminister Pistorius schlägt also jetzt einen sogenannten Auswahlwehrdienst vor. Also alle 18-Jährigen, wir haben es gerade gehört, bekommen einen Fragebogen, sollen ihn ausfüllen. Männer müssen ihn ausfüllen, bei Frauen ist es freiwillig. Wenn Männer dann zur Musterung eingeladen werden, dann müssen sie auch erscheinen. Es soll allerdings niemand zum Wehrdienst gezwungen werden. Ist das nicht aus Ihrer Sicht ein guter Kompromiss? Denn SPD, Grüne und FDP sind ja gegen die Wiederaktivierung der Wehrpflicht. Also politisch wäre das nicht durchsetzbar.
Also, wir müssen erst mal festhalten, Pistorius hat vor einem Dreivierteljahr angekündigt, dass er ein Konzept vorlegt für eine Dienstpflicht oder Wehrpflicht. Nach einem Dreivierteljahr kommt er jetzt im Grunde mit einer attraktiveren Form des freiwilligen Grundwehrdienstes. Offensichtlich hat der Bundeskanzler und die Ampel ihm da ordentlich die Luft rausgelassen. Es ist aber besser als gar nichts. Ich will nur sagen, dass das natürlich jetzt Putin nicht abschrecken wird. Und darum geht es nämlich in Wahrheit. Wir müssen bis 2029 dafür sorgen, dass wir so aufgestellt sind, dass Putin das als unmöglich sieht, gegen uns einen bewaffneten Konflikt zu führen. Und dazu gehört eben auch eine Aufwuchsfähigkeit. Und die kriegen wir mit dieser Form eines neuen freiwilligen Grundwehrdienstes aus unserer Sicht langfristig nicht hin. Es ist ein guter Einstieg, aber wir gehen davon aus und sind sicher, dass es zu einer Dienstpflicht bzw. Wehrpflicht, Wiedereinsetzung der Wehrpflicht kommt.
Sie meinen, das kriegt man nicht hin, diesen Aufwuchs. Pistorius will ja 5.000 Soldaten zusätzlich gewinnen pro Jahr. In Schweden funktioniert das auch ganz gut, ganz ähnliches Modell. Weshalb sollte das in Deutschland nicht klappen?
Naja, also Das wird sicher klappen, aber Pistorius würde ja gerne viel mehr machen, weil er genau weiß, und deswegen unterstützen wir ihn da auch, dass wir einen viel schnelleren und größeren Aufwuchs tatsächlich brauchen. Er hat selber heute im Ausschuss einen Verteidigungsumfang von etwa 460.000 Soldaten als Zielmarge vorgegeben, als Benchmark. Aktuell haben wir 180.000 etwa. Sie sehen, da ist noch ordentlich Luft und da helfen uns auch 5.000 Wehrpflichtige pro Jahr nicht weiter.
Ein Grund, Herr Hahn, warum so viele Leute die Bundeswehr meiden als Arbeitgeber, ist ja auch, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die Bundeswehr auch über Jahrzehnte hinweg runtergespart worden ist. Das Material fehlt an allen Ecken und Enden. Dass die Bundeswehr so unattraktiv ist als Arbeitgeber, Herr Hahn, daran hat auch die CDU und die CSU ihren Anteil, oder?
Also erstmal möchte ich sagen, dass die Bundeswehr alles andere als nicht attraktiv ist. Wir sehen das tatsächlich bei den Umfragen, wenn man sagt, was sind gute Jobs, dann sagen die Jungen, das kann die Bundeswehr sein.
Aber es kommen ja viel zu wenig.
Da rangiert sie sogar relativ gut. Aber in der Tat müssen wir dafür sorgen, dass Vollausstattung da ist. Und das Geld war in den vergangenen Jahren nicht drin. Und das war vor allem nach der Annexion der Krim leider auf Betreiben der SPD, die lieber Wahlkampf gemacht hat unter dem Motto, die CDU, CSU möchte Aufrüstung, wir wollen kostenfreie Kitas. An diese Plakate kann ich mich sehr gut erinnern. Und es war der Finanzminister, der damals Olaf Scholz hieß, der nicht bereit war, mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben. Und das ist im Übrigen auch gar nicht verwunderlich, denn wir sehen ja auch jetzt, dass er nicht bereit ist, in der Regierung tatsächlich sich durchzusetzen, um mehr Geld für die Bundeswehr locker zu machen. Die Bundeswehr ist auch unter der Ampel massiv unterfinanziert. Da muss dann die Ampel tatsächlich Farbe bekennen und sagen, wo sie priorisieren will.
Also viel Kritik an den Plänen der Bundesregierung und des Ministers. Sie plädieren für eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Was glauben Sie denn, wie das bei jungen Leuten in Deutschland ankommen würde?
Also nur damit wir uns nicht missverstehen, wir begrüßen durchaus den Einstieg, den der Minister jetzt macht. Wir sagen, es ist nur zu wenig und zu langsam. Er würde gerne mehr machen, das wissen wir, aber sein eigener Bundeskanzler und seine eigene Regierung lassen das nicht zu. Und mit Blick auf diejenigen, die es natürlich betrifft, nämlich beispielsweise meine Kinder, die im Alter von 17 und 15 sind, kann ich nur sagen, dass die sich sehr wohl deutlich bedrohter fühlen, als das wahrscheinlich Jugendliche in den letzten 20 Jahren waren und deswegen auch durchaus Bereitschaft haben, etwas für ihr Land zu tun.
Wie sehen Sie den Aspekt Frauen? Das ist ja jetzt bei dem avisierten Konzept so, dass sowohl Männer als auch Frauen diesen Fragebogen ausfüllen sollen. Männer müssen es machen, Frauen nicht. Sie können es aber machen. Diese Ungleichbehandlung im Jahr 2024, denken Sie, das ist noch zeitgemäß?
Also solange wir tatsächlich noch eine Ungleichbehandlung von Frauen und Männern haben, wenn es beispielsweise um die Gehälter geht, wenn es um die ersten Gehälter geht, wenn man den Job annimmt, dann glaube ich, ist sozusagen diese Ungleichbehandlung auch tragbar. Aber ganz praktisch gedacht, die Wiedereinführung der Wehrpflicht, so wie wir sie aktuell verfolgen, ist mit einfacher Mehrheit im Bundestag machbar. Diese einfache Mehrheit wäre wahrscheinlich jetzt schon in dem Deutschen Bundestag schwierig oder die Ampel bekommt das jetzt schon nicht hin, wie wir sehen, mit Blick auf das, was heute der Minister vorgestellt hat. Deswegen kommt eine Grundgesetzänderung, das ändert, dass ein Pflichtdienst auch für Frauen möglich ist, ist aus meiner Sicht tatsächlich ganz praktisch im Moment nicht erreichbar. Insofern bleiben wir realistisch. Wiedereinsetzung der Wehrpflicht geht deutlich schneller. Und jetzt geht es tatsächlich um Schnelligkeit. Denn wir müssen schauen, dass wir bis 2029, wie gesagt, entsprechend abschreckungsfähig sind. Und auf diesem Weg ist die Union.
Glauben Sie, dass am Schluss gar kein Weg mehr an der Wiedereinführung, der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht vorbeiführt?
Das ist meine Prognose, ganz richtig.
Florian Hahn war das, der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion. Herr Hahn, danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
In Berlin, da waren heute und gestern über 2000 Menschen zu Gast, die sich beim Wiederaufbau der Ukraine engagieren oder engagieren wollen. Das Ziel, nicht Geld einzuwerben, sondern sich gegenseitig zu vernetzen. Heute ging es schwerpunktmäßig auch um die Frage, welche Rolle Städtepartnerschaften spielen können und welche die Frauen in der Ukraine selbst. Sabine Adler.
Nach der großen Politik des ersten Konferenztages kamen heute die sehr konkreten Sorgen und Nöte der Menschen zur Sprache. Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk hatte dabei vor allem die Frauen ihres Landes im Blick. 60.000 Soldatinnen kämpften in der ukrainischen Armee. Sie seien aber noch nicht in die Veteranenprogramme einbezogen worden, die zum Beispiel medizinische Hilfe bei Verwundungen vermitteln, weil es das bislang nur für Männer gibt. Frauen würden jetzt im Krieg zusätzlich zu den Angriffen und Kämpfen vermehrt auch geschlechterbasierte Gewalt erleben. Irina Posolowska, ukrainische Vizesozialministerin, weist darauf hin, dass Frauen, weil die Männer an der Front sind, jetzt Lücken füllen müssen, das aber nicht immer schaffen.
We face many difficult impacts.
Wir wissen, dass Frauen besonders vulnerabel sind, wenn es um Vertreibung geht. Über 60% der Binnenvertriebenen sind Frauen. Fast 80%, die ins Ausland gegangen sind, sind Frauen und Kinder. In den meisten Fällen haben sie ihre Unterstützungsnetzwerke verloren. Und infolge des Krieges verbringen Frauen doppelt so viel Zeit als Männer in der Betreuung von Kindern oder Behinderten und anderen Angehörigen.
Weil es zum Beispiel keine bombensicheren Klassenräume gibt, werden rund 900.000 Kinder nicht mehr in Schulen unterrichtet, müssen Mütter mit ihnen zu Hause bleiben, können nicht arbeiten. Erstaunlich sei, dass dennoch 56% der neu gegründeten Firmen 2023 von Frauen geführt würden. Das müsse sich fortsetzen. Für den Wiederaufbau in der Ukraine könnten Städtepartnerschaften mit maßgeschneiderten Hilfsprogrammen von Vorteil sein. Irpin und Borna bei Leipzig oder Butscha und Bergisch Gladbach haben sich gefunden und hatten wegen der Kriegsverbrechen der russischen Armee dort ganz besonders schwere Bewährungsproben zu bestehen. In Kiew, das mit Berlin, Leipzig und München gleich drei Partnerstädte hat, seien über 800 Gebäude zerstört und mehr als 200 Menschen getötet worden, erinnerte Bürgermeister Vitali Klitschko. Er dankte für die ausländische Hilfe, zum Beispiel für Busse, Krankenwagen und Generatoren. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze warb in Berlin für neue Kooperationen.
There is a big German-Ukrainian municipal partnership network.
Es gibt bereits 200 deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften. Weitere 60 Länder unterhalten Städteverbindungen. Das klingt viel, aber meistens sind es die bekannteren Städte wie Kiew oder Lviv, die gleich mehrere Partnerschaften haben. Aber von den 1470 Kommunen in der Ukraine haben 2/3 gar keine. Diese 1000 meist kleineren Städte haben keine einzige Partnerkommune in anderen Ländern. Das müssen wir ändern. Helfen soll unter anderem eine App, mit der die Städte zueinander kommen sollen. Auf der Konferenz wurde heute auch eine internationale Resilienzallianz für kleine und mittlere ukrainische Unternehmen gegründet, in denen 80% der Menschen tätig sind. Diese neue Resilienzallianz soll unter anderem kriegsgeschädigten Firmen helfen. Gebraucht werden künftig aber auch große und längerfristige Projekte über 10 oder noch mehr Jahre, um zukunftsträchtige Industrien aufzubauen wie Windparks oder die Herstellung von grünem Stahl. Für sie Investoren zu finden, ist derzeit eine der größten Herausforderungen. Der beste Wiederaufbau, so sagte es gestern Kanzler Scholz, ist der, der gar nicht stattfinden muss. Ein Satz, der in Moskau bislang auf taube Ohren stößt.
Welche Rolle soll die NATO bei der Unterstützung der Ukraine in Zukunft spielen? Nach Ansicht von NATO-Generalsekretär Stoltenberg jedenfalls eine größere, ohne freilich zur Kriegspartei zu werden. Er kam heute in Budapest mit Ungarns Ministerpräsident Orbán zusammen, der von manchem als Putins letzter Freund bezeichnet wird. Ungarn ist weiter enorm abhängig von russischen Energielieferungen. Stoltenberg und Orbán handelten jetzt so etwas wie ein Stillschweigeabkommen aus. Ungarn wird sich nicht an NATO-Hilfen für die Ukraine beteiligen, wird sich aber auch nicht in den Weg stellen. Mehr dazu von Silke Hane.
Ungarn und die NATO arrangieren sich mit ihren unterschiedlichen Ansichten zum Krieg in der Ukraine. Den gemeinsamen Auftritt in Budapest nutzten sowohl Ministerpräsident Viktor Orbán als auch NATO-Chef Jens Stoltenberg, um ihre Standpunkte noch einmal klarzumachen. Ungarns Position unterscheidet sich von der der meisten NATO-Mitglieder. Auf die Frage, wie man auf dem kürzesten Weg aus dieser Kriegssituation zum Frieden kommen kann, geben Ungarn und andere unterschiedliche Antworten. Die ungarische Regierung pflegt gute Beziehungen zu Russland. Orbán ist der Ansicht, dass der Krieg am schnellsten beendet werden kann, indem man der Ukraine weder mit Waffen noch mit Geld hilft, sich gegen den russischen Angriff zu wehren. Jens Stoltenberg hingegen machte klar, dass er die Hilfen der NATO als essentiell ansieht, um Schlimmeres zu verhindern. Wir tun all das nicht, um einen Konflikt zu provozieren, sondern um ihn zu verhindern. NATOs Kernaufgabe ist es nicht, Krieg zu führen, sondern Krieg zu verhindern. Statt sich weiter zu streiten, haben Stoltenberg und Orbán die Differenzen nun in eine Abmachung verwandelt. Beim NATO-Gipfel im Juli will Stoltenberg neue finanzielle Ukraine-Hilfen auf den Weg bringen. Außerdem soll nach seinem Willen künftig die NATO die Waffenlieferungen und die Ausbildung für die ukrainische Armee koordinieren. Bisher machen das die USA. Beide Vorhaben sind noch nicht in trockenen Tüchern. Um wenigstens eine Blockade der Beschlüsse durch Ungarn zu verhindern, haben Stoltenberg und Orbán einen Deal geschlossen. Kein ungarisches Personal wird an diesen Aktivitäten teilnehmen und kein ungarisches Geld wird sie unterstützen. Gleichzeitig hat der Premierminister mir versichert, dass Ungarn sich den Bemühungen nicht entgegenstellen wird. Damit ermöglichen wir es, allen anderen Verbündeten voranzukommen. Zwar sind NATO-Mitglieder ohnehin nicht verpflichtet, an Aktivitäten des Bündnisses teilzunehmen, solange es nicht etwa um den Bündnisfall geht, also ein NATO-Mitglied angegriffen wird. Dennoch hatte Orbán in den letzten Jahren immer wieder versucht, Hilfen jeglicher Art zu blockieren, wie auch auf europäischer Ebene.
Sie hören den Deutschlandfunk. Mittlerweile ist es 23.31 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Das Bundeskabinett will stärker gegen sogenannte Scheinvaterschaften vorgehen. Dagmar Pepping.
Justizminister Buschmann spricht von einer perfiden Masche, um das Ausländerrecht auszuhebeln. Männer mit deutschem Pass erkennen die Vaterschaft für ein Kind an, obwohl sie gar nicht der leibliche Vater sind. Teilweise gegen Geld. Die Folge, das Kind erhält dann automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. Mutter und Geschwister bekommen ein Aufenthaltsrecht und haben Anspruch auf Sozialleistungen, zum Beispiel Bürgergeld. Der Gesetzentwurf sieht ein verschärftes Prüfverfahren vor, wenn der Verdacht auf eine solche Scheinvaterschaft besteht. Die Ausländerbehörden sollen sich einschalten, wenn sich beispielsweise das vermeintliche Paar sprachlich nicht verständigen kann oder es Hinweise gibt, dass der angebliche Vater Geld erhalten hat. Stellt sich heraus, dass der Mann nicht der biologische Vater ist oder keine dauerhafte Beziehung zum Kind pflegt, erkennen die Behörden die Vaterschaft nicht an. Bei falschen Angaben drohen Strafen, eine Geldbuße oder eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Innenministerin Faeser spricht von guten und richtigen neuen Regelungen. Scheinvaterschaften sind schon heute verboten. Den Behörden fällt es bislang aber schwer, effektiv dagegen vorzugehen. Der Bundestag muss nun über den Gesetzentwurf beraten.
Der Bundesgerichtshof hat bei sogenannten Fitnesstarifen von Berufsunfähigkeitsversicherungen den Kunden den Rücken gestärkt. Alena Lagmöller.
Sport, gesunde Ernährung, Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen. Wer einen gesunden Lebensstil hat, der wird seltener berufsunfähig und kostet eine Versicherung auch weniger Geld. Deshalb geben Versicherungen Vergünstigungen, wenn Kunden Informationen über ihren Lebensstil an sie weitergeben. Gegen ein solches Geschäftsmodell einer Versicherung hatte der Bund der Versicherten geklagt. Er verlangte von der Versicherung mehr Transparenz. Denn wie genau sich das Verhalten der Versicherten auf die Höhe ihrer Beiträge auswirkt, das werde aus den Versicherungsbedingungen nicht klar. Diese Klage ist begründet, urteilte jetzt der Bundesgerichtshof. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung müsse zumindest in groben Linien erklären, wie sich gesundheitsbewusstes Verhalten der Versicherten auswirkt. Versicherungen müssen deshalb über solche Tarife mehr Klarheit schaffen. Bisher scheinen Verbraucherinnen und Verbraucher bei entsprechenden Versicherungen ohnehin skeptisch zu sein. Die beklagte Versicherung hatte weniger als 100 solcher Verträge abgeschlossen.
Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong geht gegen prodemokratische Aktivisten im Exil vor. Eva Lambi-Schmidt.
Möglich ist das unter dem neuen Sicherheitsgesetz, das im März im Eilverfahren vom Peking-treuen Hongkonger Parlament beschlossen wurde. Dieses Gesetz sieht hohe Strafen für Vergehen wie Hochverrat, Sabotage und Aufruhr vor. Die betroffenen Aktivisten sollen den Hongkonger Behörden zufolge die nationale Sicherheit gefährdet haben. Ein Regierungssprecher sagte, sie hätten Bemerkungen gemacht, die den Ruf Hongkongs schädigten. Die Hongkonger Polizei hatte die betroffenen Exilanten bereits im vergangenen Jahr mit einem Kopfgeld von umgerechnet knapp 120.000 Euro auf eine Fahndungsliste gesetzt. Da die betroffenen Aktivisten in Großbritannien leben und nicht mehr vorhaben, zurückzukommen, ist der Entzug des Passes eher symbolisch zu werden. Seit den prodemokratischen Massenprotesten in Hongkong vor 5 Jahren wurden 2 Sicherheitsgesetze erlassen, auf deren Grundlage mehr als 300 Menschen festgenommen und teilweise verurteilt wurden.
Die Türkei leidet unter der ersten Hitzewelle des Jahres, Uwe Lüb.
Hohe Temperaturen sind in großen Teilen des Landes im Sommer zwar nicht ungewöhnlich, aber seit Tagen liegen sie nach Angaben von Fachleuten im ganzen Land deutlich über den normalen Werten. Vor allem im Westen und Südwesten der Türkei, bei Izmir und Mula, werden noch bis Ende der Woche mehr als 40 Grad erwartet, örtlich sogar bis zu 45. Auch in der bei Deutschen beliebten Urlaubsregion Antalya wird es mit 43 Grad extrem heiß. Für den Südosten des Landes sind fast überall mindestens 40 Grad vorhergesagt. Feuerwehren kämpfen gegen die ersten größeren Waldbrände des Jahres. Bei Çanakkale im Nordwesten und Mula sind Brände weiterhin nicht unter Kontrolle.
Die US-Notenbank Federal Reserve hält an ihrer Hochzinspolitik fest. Claudia Sarre.
Eigentlich hatte die US-Notenbank im März signalisiert, dass sie im Frühsommer anfangen wollte, den Leitzins zu senken. Doch angesichts der hartnäckigen Inflation haben die Währungshüter die Zinswende auf später verschoben. Mit dem hohen Zinssatz versucht die Fed, die Inflation einzudämmen. Höhere Zinsen führen zu teureren Krediten und weniger Ausgaben in der Wirtschaft. Niedrigere Zinsen wiederum kurbeln die Konjunktur an. Kurz vor der Zinsentscheidung wurden die neuen US-Inflationsdaten verkündet. Entgegen der Erwartungen vieler Finanzexperten ist die Teuerungsrate im Mai von 3,4 auf 3,3% gesunken. Angesichts des Abwärtstrends hofft die Finanzwelt nun, dass die Fed spätestens im Herbst damit beginnt, den Leitzins zu senken.
Zur Börse an der Wall Street blieb der Dow Jones fast unverändert. Der Nasdaq rückte 1,5% auf 17.608 Zähler vor. Und jetzt Samir Ibrahim von der Börse in Frankfurt am Main.
So schnell kann es an der Börse gehen. Nach zwei Tagen mit Verlusten geht es plötzlich kräftig bergauf. Einige hatten die gefallenen Kurse genutzt, um nun einzusteigen und wurden am Nachmittag dann belohnt. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten kamen und sorgten für eine positive Überraschung, denn anders als erwartet ging die Teuerung im vorigen Monat in den Vereinigten Staaten zurück. Der DAX am Ende mit fast 1,5%, also klar im Plus, bei 18.631 Punkten Endstand. Getrübt wurde die Stimmung etwas von der Ankündigung auf Strafzölle gegen chinesische Autohersteller. Die Antwort aus Peking kam schnell und war wie erwartet. Es wurden Gegenmaßnahmen angedroht, sollte die EU ihre Pläne umsetzen. Betroffen wären davon unter anderem deutsche Autohersteller, die im Vorfeld vor einem solchen Schritt gewarnt hatten. Aktien von VW, Mercedes und BMW gerieten unter Druck und gehörten zu den größten Verlierern. Die Porsche Holding führte die Verliererliste im DAX mit einem Minus von 6% an, wurde allerdings auch ex-Dividende gehandelt. Zu den Gewinnern mit einem Plus von fast 3,5% gehörten SAP, dank positiver Zahlen des US-Konkurrenten Oracle. Siemens Energy konnten mit plus 3% an die Gewinne vom Vortag anknüpfen. Die Pläne zu einer neuen Windkraftturbine mit deutlich höherer Leistung hoben die Laune der Anleger.
Elektroautos aus China, wir haben es gerade gehört, sie sind wesentlich günstiger als europäische Modelle. Ein Grund, Peking subventioniert die E-Auto-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zu diesem Schluss jedenfalls kommt die EU-Kommission nach eingehenden Prüfungen und hat jetzt entschieden, so wie die USA, Strafzölle gegen chinesische E-Autos zu verhängen, wenn China nicht einlenkt. Peter Kapern mit Hintergründen und Reaktionen.
Für Daniel Caspari, den Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament, ist die Sache klar.
Die Entscheidung war dringend überfällig,
sagt der Experte für Handelspolitik und fügt hinzu:
Die Schwemme an Autos, die hier unter Produktionskosten nach Europa exportiert werden, ist unerträglich und es ist richtig, dass die Europäische Union hier unsere Hersteller in Deutschland und Europa schützt.
In der Tat ist der Anteil chinesischer E-Autos auf dem europäischen Markt zuletzt stark gestiegen. 2023 lag er bei 7,9%. Nach Schätzungen der EU-Kommission könnte er sich bis 2025 noch einmal fast verdoppeln. Das alles, so Kommissionsvizepräsident Margaritis Skinas heute in Brüssel, sei ein Ergebnis der unfairen Subventionierung durch den chinesischen Staat, verteilt über die gesamte Wertschöpfungskette der Batterie- und E-Autoproduktion.
This value chain benefits from unfair subsidiarization, which is causing a threat of economic injury to EU battery electric vehicles producers.
Dadurch, so Skinners weiter, drohe die europäische Industrie Schaden zu nehmen. Und das will die EU nun durch die Verhängung von Zöllen verhindern. Drei chinesische Konzerne hat die Brüsseler Behörde en Detail unter die Lupe genommen und ist dabei auf Subventionen gestoßen, die den Regeln der WTO, der Welthandelsorganisation, widersprechen. Lithium und Batterien werden zu Preisen unterhalb der Herstellungskosten bezogen. Es gibt direkte staatliche Zuschüsse, Steuerrabatte und vergünstigte Finanzierungskonditionen. Deshalb werden nach Europa importierte E-Autos der drei geprüften Hersteller BYD, Geely und SAIC mit Zöllen von 17,4, 20 bzw. 38,1% belegt. Alle anderen Hersteller müssen Ausgleichszölle von 21 bzw. 38,1% bezahlen, je nachdem, ob sie mit der EU-Kommission im Prüfverfahren kooperiert haben oder nicht. Diese Strafzölle werden zum allgemeinen Importzoll der EU für Drittstaaten in Höhe von 10% hinzuaddiert. Und zwar vom 5. Juli an, wenn die Hersteller bis dahin die Vorwürfe der EU-Kommission nicht entkräften können. Die Reaktionen in China fielen deutlich aus. Das Außenministerium sprach von Protektionismus. Das Handelsministerium kündigte an, Zitat, entschlossen, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte und Interessen chinesischer Firmen zu schützen. Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Chef des wichtigen Handelsausschusses des Parlaments, verweist darauf, dass die EU derzeit in 112 Produktklassen Zölle gegen subventionierte chinesische Waren verhängt hat. In keinem einzelnen dieser Fälle habe China zu gravierenden Gegenmaßnahmen gegriffen.
Insofern rechne ich auch nicht damit, dass es jetzt große Gegenreaktionen aus China gibt.
Die WTO-Regeln sehen vor, dass betroffene Unternehmen nach der Verhängung provisorischer Zölle in Verhandlungen mit der EU-Kommission eintreten können, um die Vorwürfe zu widerlegen oder Abhilfe zu schaffen. Gespräche soll es auch mit der chinesischen Regierung geben, die zudem bei der WTO gegen die Zölle klagen könnte. Erst nach dieser Gesprächsphase können die heute angekündigten provisorischen Zölle dann in dauerhafte Abgaben umgewandelt werden. Genau auf diese Verhandlungen setzt nun Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er warnte in Berlin vor einem Zollwettlauf.
Werden Israel und die Terrororganisation Hamas den US-Plan für eine Waffenruhe für den Gazastreifen akzeptieren? Der UNO-Sicherheitsrat, sonst bei den meisten wichtigen Fragen seit Jahren blockiert, er hatte den Plan ja unterstützt. Jetzt aber stellt die Hamas weitere Forderungen. Mehr dazu von Bettina Meyer.
Die Hamas hat ihre Forderungen für die Freilassung der Geiseln und für eine Waffenruhe noch einmal verschärft. So verlange die Terrororganisation nun, dass sich die israelische Armee am ersten Tag einer Waffenruhe aus dicht besiedelten Gebieten im Gazastreifen komplett zurückzieht, schreiben israelische Zeitungen. Am dritten Tag solle sich die Armee dann von der Hauptstraße, die den Gazastreifen durchzieht, der Salah-Adin-Straße, zurückziehen. Sie verbindet den Norden und den Süden des Küstenstreifens. Innerhalb einer Woche soll die Armee Gaza dann völlig verlassen haben, so die Medien weiter. Im Gegenzug sollen zunächst drei Geiseln, tot oder lebendig, an Israel übergeben werden. Dann alle drei Tage drei weitere, bis zu einer Zahl von 33 Geiseln. Außerdem sei die Hamas gegen eine vorherige Festlegung der Namen von palästinensischen Gefangenen, die für Geiseln ausgetauscht werden sollen. Stattdessen solle sich deren Freilassung an der Zahl der im Gefängnis verbrachten Jahre orientieren. Das hieße, dass vor allem Hochsicherheitsgefangene freikommen könnten. Nicht genannte Hamas-Offizielle sollen der Zeitung Haaretz gesagt haben, dass die Änderungen, die die Terrororganisation übermittelt habe, sicherstellen sollen, dass Israel, Zitat, nicht weitere Phasen der Vereinbarung umgehen kann und die Kämpfe wieder aufnimmt, wenn alle Geiseln frei sind. Der ursprüngliche Vorschlag der USA sieht vor, dass sich die Truppen in mehreren Phasen zurückziehen. Die Terrororganisation habe außerdem verlangt, dass China, Russland und die Türkei Sicherheitsgarantien zur Einhaltung der Vereinbarung geben sollen.
In Frankreich, da geht alles drunter und drüber, seit Präsident Macron Neuwahlen ausgerufen hat, nach dem Debakel für seine Partei bei den Europawahlen. Die Führung der konservativen Republikaner, die zerlegen sich derzeit gegenseitig, weil die einen ein Bündnis mit dem rechten Rassemblement National von Marine Le Pen anstreben und die anderen strikt dagegen sind. Derweil Macron die Parteien der Mitte zur Zusammenarbeit aufruft, um einen Sieg der extremen Rechten zu verhindern. Aus Paris, Christiane Kess.
Emmanuel Macron steht zu seiner Entscheidung für Neuwahlen, die so wenige nachvollziehen können. Dem Präsidentenlager fehlte die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Dauerhafte Koalitionen, so Macron, seien nicht möglich gewesen. Für den Herbst habe die Opposition mit einem Misstrauensvotum gedroht. Es gab also eine politische Blockade, die die Regierung unvermeidlich davon abgehalten hat, zu handeln. Das wurde gefährlich für Frankreich. Und dann noch die Wahl am Sonntag, die eindeutig war. Die Konsequenzen beziehen sich zwar vor allem auf Europa, aber die Stimmen gingen zu 40% an die extrem Rechten und zu 50% an die Extremen. Das ist eine politische Tatsache, die man nicht ignorieren kann. Die Französinnen und Franzosen hätten so ihre Sorgen über die Kaufkraft, die Migration oder die Sicherheit ausgedrückt, glaubt Macron. Das brauche eine demokratische Antwort, argumentierte er. Diese Antwort verlangte die Auflösung der Nationalversammlung. Nur das ermöglicht es, die Dinge klarzustellen. Das ist ein Akt des Vertrauens in unser Volk, in die Demokratie, den republikanischen Geist und unsere nationale Vernunft. Es ist meiner Meinung nach ein historischer Moment für unser Land. Seit Sonntagabend würden die Masken fallen, stellte Macron fest, in Anspielung auf die Bündnisse, die sich bilden. Bei den Linken tun sich die moderaten Kräfte wieder mit dem radikalen La France an Soumise zusammen. Letzterem warf Macron Antisemitismus vor und in der Nationalversammlung ständig für Unordnung gesorgt zu haben. Der Parteichef der rechtsbürgerlichen Les Républicains, Eric Ciotti, will den Schulterschluss mit dem extrem rechten Rassemblement National, was die einst konservative Volkspartei sprengt. Die Parteispitze schloss Ciotti am Nachmittag aus der Partei aus. Er bleibe Parteichef, widersprach Ciotti dem Beschluss auf dem sozialen Netzwerk X. Macron warf Ciotti vor, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben, und warnte vor dem RN. Wenn der Rassemblement National in die Verantwortung käme, was würde dann aus ihren Renten? Er wüsste nicht, wie er sie finanzieren soll, also würden die Renten sinken. Die Immobilienpreise würden explodieren, weil die Zinsen explodieren würden. Und was würde aus unseren Werten und unseren binationalen Mitbürgern oder die von unterschiedlicher Herkunft? Deshalb wehre ich mich gegen die Niederlage. Wir müssen aufwachen. Unsere Landsleute sind Männer und Frauen mit gutem Willen. So ist Frankreich immer gewesen.
La France s'est toujours tenue ainsi.
Mit diesem Optimismus stellte Macron das Präsidentenlager als progressiven Block der Demokraten dar. Nur sie könnten eine nützliche Regierung bilden. Der französische Präsident streckte auch die Hand aus zu den moderaten Kräften und bot an, durch Kompromisse zusammenzuarbeiten. Macron gestand ein, er und seine Regierung hätten die Sorgen der Menschen im Land zum Teil nicht schnell genug beantwortet. Er zählte eine Reihe von Maßnahmen auf, mit denen er dem nachkommen will, unter anderem versprach er, die Renten auch weiterhin an die Inflation zu koppeln. Für den Fall, dass seine Partei Renaissance und deren Verbündete bei der Parlamentswahl unterliegen, bestätigte Macron, er werde als Präsident nicht zurücktreten. Laure Lavalette, Sprecherin des Rassemblement National, kritisierte Macrons Pressekonferenz als exzentrisch. Seit 7 Jahren ertragen die Franzosen Emmanuel Macron, seine schlechten Reformen, seine schlechte Politik. Sie haben gesehen, dass er die Staatskassen geleert hat und ihre Kaufkraft eingebrochen ist, aber Unsicherheit und Migration florieren. Aber am Sonntag ist Jupiter vom Olymp gefallen.
Erstmals konnten in Deutschland ja 16- und 17-Jährige an Europawahlen teilnehmen. Viele von ihnen gaben der AfD ihre Stimme. In keiner Altersgruppe war der Zuwachs für die Rechtspopulisten so stark wie bei den Jungwählern. Viele stimmten aber auch für eine der zahlreichen Kleinstparteien. Wie ist das zu erklären? Dazu mag eine neue Sinus-Studie Erklärungen liefern, die alle 4 Jahre vorgelegt wird. Thiele hat reingeblättert.
72 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren geben Auskunft über ihr Leben, Ziele und ihre Gefühlslage. Von den Jugendlichen kann man nicht sprechen. Vielmehr differenzieren sie sich in verschiedene gesellschaftliche Gruppen aus, deren Lebenswelten und Wünsche sich stark voneinander unterscheiden. Klischees wie, dass die Jungen faul seien oder nicht viel arbeiten wollen, würden nicht stimmen. Jugendliche seien durchweg leistungsorientiert, sagt Marc Kalmbach, Geschäftsführer des Sinus-Forschungsinstituts.
Mit Blick auf Werte, was gilt da für alle Befragten? Das ist der Wunsch nach Leistung und Selbstbestimmung und soziale Werte.
Nach Sicherheit, Halt und Geborgenheit sehen sich die Befragten. Das sei ihnen viel wichtiger als Ausbrechen, Experimentieren oder Hedonismus. Aber die spürbaren Folgen des Klimawandels, gesellschaftlicher Polarisierung, steigende Preise sowie Kriege sind auch nicht an Jugendlichen vorbeigegangen. Insofern seien sie besorgter denn je, aber nicht hoffnungslos. Denn sie seien inmitten von Krisen aufgewachsen und nähmen es als Grundrauschen in der Gesellschaft wahr. Nostalgie für ein besseres Früher gäbe es nicht. Das würden sie auch schließlich nicht kennen. Insgesamt sind laut der Studie viele Jugendliche mit ihrem Alltag zufrieden, wenn auch nicht enthusiastisch.
So zeigen die meisten Befragten sich offen dafür, demonstrativ offen dafür, wenn vor allem junge Menschen ihr Geschlecht als non-binär definieren. Die Befragten nehmen auch die Ungleichbehandlung von queeren Menschen als moralisch falsch wahr,
sagt Co-Autor der Studie Tim Gensheimer. Generell seien sich Jugendliche Problemen wie Rassismus und Diskriminierung bewusst.
Wir können also sagen, die Jugendlichen sind aware, aber nicht woke.
Nahezu allen gemein sei der Wunsch nach gesellschaftlicher Toleranz und Akzeptanz. Jugendliche hätten feine Antennen für Ungerechtigkeit und strukturelle Ungleichheit. In mehr Engagement mündet das der Studie nach im Regelfall nicht.
Die befragten Jugendlichen selbst fühlen sich machtlos. Und ihre Empfindung ist, die Stimme der Jugend wird nicht wahrgenommen, sie wird nicht gehört, nicht ernst genommen.
Politik hätte insgesamt einen geringen Stellenwert. Denn Politiker seien realitätsfern und würden keine Probleme lösen, finden die Befragten. Und auch aus diesen Gründen entwickeln sie eine abwehrende Distanz. Diese Haltung habe sich seit der letzten Sino-Studie 2020 sogar verstärkt. Grundsätzlich würden Jugendliche das Wahlrecht ab 16 begrüßen. Jedoch sind sie der Studie nach unsicher darüber, ob sie bereit sind und die Kompetenz haben, schon die richtige Entscheidung für sich treffen zu können. Alle würden gehört werden wollen, aber nicht alle mitgestalten. In jedem Fall aber möchten Jugendliche nicht für dumm verkauft werden.
Vor 3 Jahren, da ist der bekannte niederländische Kriminalreporter Peter de Vries auf offener Straße erschossen worden. Der Fall hat im Land, aber auch weltweit für Entsetzen gesorgt. Ein Gericht in Amsterdam hat jetzt hohe Haftstrafen gegen die 3 Hauptangeklagten verhängt. Ludger Kaczmierczak berichtet.
28 Jahre Haft für den Todesschützen, das sei ein hohes und angemessenes Strafmaß, so der vorsitzende Richter. Der Täter sei extrem brutal und erbarmungslos vorgegangen und aus den zynischen Kommentaren in seinem Chatverlauf gehe hervor, dass er sogar Freude an dem Mord gehabt habe.
Die Rechtbank findet augenscheinliche Gemak.
Das Gericht findet das offensichtliche Vergnügen, mit dem der Todesschütze bereit war, Peter R. de Vries zu erschießen, bestürzend. Aus den von ihm verschickten Nachrichten ergibt sich das Bild eines Mannes, der nicht im geringsten davor zurückschreckt, am helllichten Tag in Anwesenheit unbeteiligter Passanten Peter R. de Vries zu erschießen.
Unschuldige Umstanders Peter R. de Vries neerzuschieten.
Der Kriminalreporter war vor 3 Jahren in Amsterdam nach einem Termin in einem Fernsehstudio auf offener Straße erschossen worden. Neben dem Todesschützen verurteilte das Gericht auch den Fahrer des Fluchtwagens zu 28 Jahren Gefängnis. Den Mann, der die Tat vorbereitet hatte, wollten die Richter eigentlich zu 30 Jahren verurteilen, der höchsten Strafe auf Zeit, die das niederländische Recht vorsieht. Weil der Angeklagte derzeit aber schon eine 4-jährige Haft absitzt, konnten nur 26 Jahre verhängt werden. Der Forderung der Staatsanwaltschaft nach 3-mal lebenslang wollte das Gericht nicht folgen.
Nun in dit geval sprake is van een enkelvoudige moord.
Da wir in diesem Fall von einem einzelnen Mord reden und die Angeklagten zuvor noch nicht wegen Mordes oder ähnlicher Delikte verurteilt wurden, sieht das Gericht keinen Spielraum für eine lebenslange Gefängnisstrafe. Die Staatsanwaltschaft will sich damit nicht zufrieden geben und erwägt, in die Berufung zu gehen. Royce de Vries hingegen, der Sohn des ermordeten Investigativjournalisten, ist zufrieden mit den Richtersprüchen. Wenn da höhere Strafen bei rumgekommen wären, hätten wir sicher keinen Champagner aufgemacht. Und ich werde jetzt auch nicht in mein Kissen beißen, weil es 28 oder 30 Jahre geworden sind statt lebenslang. Auch in einem zweiten Punkt widersprach das Gericht der Anklagebehörde. Diese hatte das Verbrechen als terroristischen Akt eingestuft und das vor allem damit begründet, dass Mitwisser unmittelbar nach den tödlichen Schüssen Videos vom Tatort und dem Opfer gedreht und ins Netz gestellt hätten, um die Bevölkerung zu verängstigen und einzuschüchtern. Bewiesen, so die Richter, sei das aber nicht. Der Angeklagte, der die Waffen besorgt hat, muss für 14 Jahre ins Gefängnis, die beiden Männer, die die Videos am Tatort gedreht hatten, für jeweils 10 Jahre. 3 Verdächtige wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Das Motiv für die Tat bleibt weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Peter R. de Vries sterben musste, weil er einem Kronzeugen nahestand, der in einem aufsehenerregenden Prozess gegen einen berüchtigten Drogenboss aussagen sollte. Zuvor waren bereits der Bruder und der Anwalt dieses Zeugen erschossen worden. De Vries, der auch Crime-Formate im Fernsehen moderierte, wurde 64 Jahre alt.
Ludger Kaczmierczak war das. Jetzt haben wir noch für Sie den Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen, zusammengestellt von Ann-Christine Heidrich und präsentiert von Jürgen Albrecht.
Kommentiert wird vor allem das neue Wehrdienstmodell, mit dem Verteidigungsminister Pistorius die Bundeswehr stärken will. Die Rheinische Post aus Düsseldorf meint, Pistorius versucht, die Lücken bei der Bundeswehr mit Freiwilligen zu schließen. Junge Männer will er zwar dazu verpflichten, in einem Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und ihre Fähigkeit zum Dienst zu geben und sich auch mustern zu lassen. Eine Pflicht zum Dienst aber leitet sich daraus nicht ab. Das langfristige Ziel des Verteidigungsministers, eine Personalstärke der Bundeswehr von 460.000 Soldaten, 203.000 im stehenden Heer, der Rest in der Reserve. Und einen Überblick, wen man im Verteidigungsfall eigentlich mobilisieren könnte. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg ist skeptisch, ob das Ziel so zu erreichen ist. 20.000 bis 25.000 Soldaten sind jedes Jahr zu rekrutieren, damit Deutschland potenzielle Gegner glaubhaft abschrecken und sich im Ernstfall effektiv verteidigen kann. Diese Zahl muss Pistorius erreichen. Appelle allein werden nicht ausreichen. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält das vorgestellte Modell für nicht ausreichend, um Deutschland wieder, wie Pistorius sagt, kriegstüchtig zu machen. Die Pläne von Pistorius für ein Wiederaufleben der Wehrpflicht sind allenfalls als Vorbereitung dafür gut zu heißen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein Trippelschritt. Ähnlich sieht es die Mitteldeutsche Zeitung. Sie rät, entweder folgen also nach der nächsten Wahl energische Schritte hin zu einer Gewinnung von militärischem Nachwuchs, oder Deutschland verliert dramatisch an Verteidigungsfähigkeit, was sich angesichts der Aggressivität des russischen Präsidenten Putin bitter rächen könnte. Zu den von der EU angedrohten Strafzöllen von bis zu 38,1% auf Elektroautos aus China heißt es in der Süddeutschen Zeitung, grundsätzlich ist es so, Zölle bedrohen den Wohlstand, sie hemmen den Welthandel und machen Produkte teurer. Trotzdem ist die Entscheidung aus Brüssel richtig, denn im Fall von China geht es nicht primär darum, den Handel zu erschweren, sondern um knallharten Wettbewerb. Eben dieser Wettbewerb ist alles andere als fair. Nach Meinung der Nordwestzeitung aus Oldenburg begeht die EU einen schweren Fehler. Wer seine Märkte vor besseren Produkten, als sie im Inland hergestellt werden, abschottet, verkrüppelt Wettbewerb und schädigt Konsumenten. Protektionismus nützt innovationsfaulen Anbietern, führt zu höheren Preisen und schlechteren Produkten. Ein Handelskrieg mit China dürfte zudem nicht bei Elektroautos enden. Und die Heilbronner Stimme betont, Wirtschaftsminister Habeck hat recht, wenn er Gespräche mit den Chinesen fordert. Diese dürften nicht einfach werden, sind aber besser als ein Handelskrieg, der allen schadet.
Die Presseschau war das, präsentiert von Jürgen Albrecht. Schönen Dank. Damit geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Gleich gibt's hier Fazit mit meinem Kollegen Eckhard Rölke. Eines der Themen, die Würdigung der verstorbenen Chansonsängerin Françoise Hardy. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.